Grusel, Nostalgie und freier Fall. Das Lego 10273 Haunted House im Review. Von Jens Herweg auf stonewars.de. Gelesen von Kevin, dem Profi-Nerd. Ja, ist denn heute schon Weihnachten? Fragte einst der Kaiser. Und eben jener Gedanke schoss mir durch den Kopf, als ich die Bilder zum Lego 10273 Haunted House das erste Mal sah. Mehr noch als die vor knapp zwei Monaten erschienene 21322 Pirates of Barracuda Bay aus der Lego Ideas Serie zielt das Haunted House auf die nostalgischen Gefühle erwachsener Lego-Fans ab. Doch kann das Set auch jenseits der vielen Anspielungen überzeugen und funktioniert es auch als Jahrmarkt-Set? Dies werde ich im folgenden Review gemeinsam mit euch ergründen. Natürlich werfen wir trotzdem einen ausführlichen Blick auf die vielen Easter Eggs. Bekanntlich bin ich ein großer Fan der Ägypten-Sets aus der Adventurers-Reihe und da jene den Hauptteil der hier enthaltenen Anspielungen ausmachen, freue ich mich umso mehr auf den Aufbau. Dass die Lego-Designer, die an der Entwicklung des Sets beteiligt waren, diese Liebe teilen, zeigt nicht nur das Set, sondern auch das großartige Designer-Video, das ich euch an dieser Stelle noch einmal ans Herz legen möchte. Neben Geisterhaus-Optik und Anspielungen auf alte Themenreihen wartet das Set mit einer Spielfunktion auf, die viele Fans der Jahrmarkt-Sets sich lange gewünscht haben. Einen funktionstüchtigen Freefall-Tower. Jener kann von Hand betrieben werden, aber auch die Möglichkeiten zur Motorisierung werden wir uns gemeinsam ansehen. Lego hat hierfür die Powered-Up-App um eine Steuerung für das Haunted House erweitert. Es werden ein Hub, zwei Motoren und natürlich ein Smart-Device benötigt. Lohnt sich dieser finanzielle Aufwand oder gibt es womöglich günstigere Alternativen, die besser funktionieren? Warum benötigt man überhaupt zwei Motoren? Viele Fragen, auf die es gilt, eine Antwort zu finden. Legen wir deshalb ohne Umschweife los. Im Folgenden gehe ich über das Inhaltsverzeichnis mal hinweg und drösele euch die einzelnen Punkte auf. Ich werde euch etwas über die Verpackung erzählen, Eindrücke beim Auspacken, Aufbau und Anspielungen in allen 18 Bauabschnitten, das fertige Modell, die Motorisierung mit Powered Up und einem alternativen Eigenbau und zum Schluss das Fazit. Verpackung. Die Verpackung ist im Stil der neuen 18 Plus Kollektionen entsprechend, recht minimalistisch, aber edel gestaltet. Mit 58 x 47,5 x 12 cm hat sie die aktuellen Standardmaße für mittelgroße D2C-Sets. Genau wie zum Beispiel auch das Baumhaus, die Barracuda Bay oder der Disney-Zug. Die mattschwarze Aufmachung mit blauer Aura wirkt im Kontext des Spukhauses sehr stimmungsvoll. Auch die Darstellung des Haunted House-Schriftzuges sieht aus, als sei sie einem Filmplakat entsprungen. Sehr schön. Das Creator Expert Branding, unter dem die bisherigen Jahrmarktsets erschienen, wird erstmals durch die neu geschaffene Fairground Collection abgelöst. Die Zierleiste am unteren Rand der Vorderseite greift die Farbe des Hauses auf und listet die Altersempfehlung 18+. Die Setnummer sowie die Teileanzahl auf. Derer sind übrigens 3231 enthalten. Einziger der Hinweis, Batteries included, stört etwas die sogenannte gelungene Gesamtoptik. Bei der Schönheit frage ich mich allerdings, wie dieser Karton wohl in 10 Jahren aussehen wird. Die dunkle Farbe ist nämlich sehr empfindlich gegen Stöße, Kratzer und Fingerabdrücke. Die Rückseite der Box zeigt das aufgeklappte Set sowie eine Beschreibung der beiden wichtigsten Funktionen, nämlich des Freefall Towers und des verfluchten Porträts. Behaltet das Bild des Lightbricks einmal im Hinterkopf, das wird später beim Aufbau noch interessant werden. Jonas hat in seinem Artikel die Kartonrückseite und beziehungsweise die Bilder mit zwei schönen Sets aus der Adventurers-Reihe noch geschmückt, um eben das Feeling des Fairground Collection Sets noch deutlicher hervorzuheben. Die Rückseite weist uns außerdem auf die Möglichkeit hin, das Set mittels Powered-Up-Komponenten zu motorisieren. Des Weiteren erfahren wir die offiziellen Maße des Sets, die mit 25 cm Breite und 68 cm Höhe angegeben werden. Ich greife hier schon einmal dem Aufbau vorweg. Ihr benötigt etwas mehr Platz, denn ich messe am fertigen Modell die Höhe 68,5 cm, in der Tiefe 25,5 und in der Breite 26,5 cm, da auf beiden Seiten die Scharniere zum Aufklappen des Hauses etwas überstehen. Die linke Schmalseite des Kartons zeigt eine schöne Nahaufnahme der linken Haushälfte sowie des Turms. Die Kopfseite gibt uns einen Überblick über die enthaltenen Minifiguren, wobei der lebendige Herr mit Zylinder noch einen Zwillingsbruder hat, der hier nicht zu sehen ist. Die rechte Seite listet, neben einigen anderen Hinweisen, den Namen des Sets in diversen Sprachen auf. Dies ist insofern interessant, dass das Set dort zweizeilig als Jahrmarktsammlung und darunter Geisterhaus betitelt wird. Im Lego Online Shop jedoch als Creator und Geisterhaus auf dem Jahrmarkt Wieder mal ein schönes Beispiel für die schlechte abteilungsübergreifende Koordination von Benamungen bzw. Übersetzungen bei Lego, die schon diverse Stilblüten hervorgebracht hat. Eindrücke vom Auspacken. Der Karton lässt sich durch Auftrennen dreier Klebesiegel ohne Beschädigungen öffnen. Die inneren Laschen müssen im Gegensatz zu Barracuda Bay ohne grafische Gestaltung auskommen und sind einfarbig schwarz. Wie bei Sets dieser Größe inzwischen üblich, gibt der Hauptkarton neben diversen lose nummerierten Tüten einen Innenkarton frei, in dem sich die Anleitung sowie weitere Tüten befinden. Die 13 lose im Hauptkarton liegenden Tüten könnt ihr euch einzeln in der Galerie auf stonewars.de in Jens Beitrag zu diesem gesprochenen Feed anhören. Und diese umfassen die Bauschritte 1, 6 bis 10 sowie 12 bis 16. Außerdem liegt ein Gutschein für die Legoland Resource bzw. im Discovery Centers bei, der einem Kind freien Eintritt in Verbindung mit einem bezahlten Erwachsenenticket ermöglicht. Der Innenkarton enthält 12 weitere nummerierte Tüten für die Bauabschnitte 2 bis 5, 11 und 17 sowie 18. Insgesamt besteht das Set also aus 18 Bauschritten. Außerdem sind im Innenkarton eine nicht nummerierte Tüte mit viel dunkler, sandfarbener 16x16 Platten sowie drei lose beiliegende schwarze 8x16 Platten enthalten. Auch die Anleitung darf natürlich nicht fehlen. Diese ist ebenfalls in einer eigenen Folie eingeschweißt. Ein Stickerbogen liegt nicht bei. Zu meiner großen Freude sind demnach sämtliche grafischen Gestaltungen als Druck ausgeführt. Der Innenkarton dient übrigens nicht nur der Stabilität der Verpackung, sondern hat auch Lego in der Produktion ganz praktische Gründe. Während die Siegel des Außenkartons 19S0 zeigen, dieser also in der Kalenderwoche 19 in Tschechien gepackt wurde, zeigen die Siegel des Innenkartons 18S0. Dieser wurde also eine Woche vorher gepackt. Durch das Aufteilen des Aufwandes, das Packen der Tüten in die Kartons, geschieht bei Lego nämlich nach wie vor von Hand, wird die Produktion flexibler. Es kann zum Beispiel auf mehreren Linien parallel oder eben wie hier zeitlich versetzt produziert werden. Doch zurück zum eigentlichen Thema. Nachfolgen könnt ihr euch auch hier wieder durch den Inhalt des Innenkartons klicken auf stonewars.de in der Galerie des Artikels, um diesen genauer zu studieren. Beim Betrachten der Tüten fällt auf, dass bis auf die ca. 150 Kettenglieder vergleichsweise wenig kleine Teile, dafür aber sehr viel brauchbare Steine und einige große Platten enthalten sind. Mit insgesamt 3.231 Teilen und einer unverbindlichen Preisempfehlung von 229,99 € im Lego Online-Shop ergibt sich ein Teilepreis von gut ca. 7 Cent. Da das Set einen Lightbrick, 9 Minifiguren, ein Skelett sowie ausschließlich bedruckte Teile enthält, finde ich diesen Preis für Lego-Verhältnisse sehr angemessen. Insofern dürfte das Set auch zum Ausschlachten für all jene interessant sein, die mit den Farben etwas anfangen können. Aufbau und Anspielungen. Kommen wir nun zum Aufbau. Ich werde im Folgenden immer zwei Bauabschritte zusammenfassen und dabei auf die Easter Eggs eingehen, sofern ich sie als solche identifiziert habe. Bevor wir aber in Medias Res gehen, sollten wir uns kurz Zeit nehmen, um die erste Doppelseite der Anleitung zu bewundern. Hier stellen sich die beteiligten Designer vor und ich lehne mich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich ihnen großen Spaß an diesem Projekt unterstelle. Die Designer sind verkleidet als Forscher, wie man sie aus alten Filmen kennt, teils auch mit Zylinder und mit kräuseligem Bart. Es wird auch nochmal auf Powered Up hingewiesen. Hier erfahren wir auch gleich, dass es sich um das alte Herrenhaus von Baron von Baron, dem Oberfiesling aus der Adventurers-Reihe, handelt. Der Baron war ein fantastischer Sammler wertvoller Artefakte, vor allem Edelsteine hatten es ihm angetan. Beim Aufspüren seiner Schätze kümmerte er sich recht wenig um Recht und Gesetz. Auch Gefahren wie Fallen oder Flüche konnten ihn nicht von seiner Jagd abbringen. Wenn sich das nicht mal gerecht hat. Bauabschnitt 1 und 2. Der Aufbau beginnt, wie sich das für ein echtes Geisterhaus gehört, mit einem Friedhof. Dieser dient als Vorgarten und wird gemeinsam mit einem Teil der linken sowie der vorderen Hauswand auf einer 16x16 Platte aufgebaut. Was die Bautechniken anbelangt, erlebt man hierbei keine Überraschung. Es wird ganz klassisch Stein auf Stein gesetzt. Allerdings fällt auf, dass die Wände erst spät stabilisiert werden. Man baut im Grunde viele separate Türmchen, die dann nebeneinander gesetzt und erst am Schluss verbunden werden. Die Plate 16x16 ist intern gehalten, der äußere Gartenzaun in Reddish Brown und das Herrenhaus bzw. der Teil des Hauses wird in Light Bluish Grey und Olivgrün gebaut. Innen an der Wand finden wir in einer Kiste stehend eine Spitzhacke und eine Schaufel vor. Dies ist die erste Referenz an die früheren Adventure-Sets, denn Die beiden nützlichen Utensilien dürfen dort in praktisch keinem Set fehlen. Der Friedhof enthält zwei Grabsteine, von denen der linke gleich eine doppelte Anspielung ist. Die Fledermaus impliziert, dass sie ein ganz bestimmter früherer Besitzer des Hauses seine letzte Ruhe gefunden haben könnte. Auflösen werde ich dies jedoch erst später, da es noch einen weiteren, deutlicheren Hinweis gibt. Aber auch der Grabstein selbst ist eine Anspielung. Aus Einzelteilen wurde hier der Zierstein 4088 nachgebaut, der in Light Bluish Grey nur ein einziges Mal vorkam, nämlich ebenfalls als Grabstein im Harry Potter Set 4766. Der rechte Stein, ein bedrucktes Nexonite-Schild, Teile Nummer 22385, wartet mit den Initialen TC auf. Diese kamen in genau derselben Schriftart bereits auf dem Siegel des Ideas Sets 21322 Schiff in der Flasche vor. Sie beziehen sich auf einen ehemaligen Lego-Designer, Thiago Catarino, der das Unternehmen vor kurzem in Richtung Portugal verließ und von hier aus seinen Kollegen liebevoll beerdigt wird. Eine tolle Anspielung, über die Thiago sich bestimmt sehr gefreut hat. Der zweite Abschnitt konzentriert sich auf den Bau des linken rückwärtigen Gebäudeteils. Im Zuge dessen wird auch bereits ein Teil der Mechanik für den Freefall Tower fertiggestellt, an dem wir später den Antriebsmotor montieren werden. Im Innenraum setzen wir das Fundament für den Obelisken und sorgen für angemessene gruselige Beleuchtung. Der Brandschutzbeauftragte hat bei der Platzierung der Kerzen wohl mal ein Auge zugedrückt. Interessant sind die beiden schwarzen Gummielemente vorne rechts knapp über dem Boden. Diese dienen später als Puffer, wenn die Kabine des Freefall Towers nach unten fällt. Bauabschnitt 3 bis 4. Bauabschnitt 3 umfasst neben dem Beginn des rechten hinteren Gebäudeteils auf einer weiteren 16x16 Grundplatte, zeichnet sich hier etwa ein Muster ab, erneut einen Teil der Antriebsmechanik inklusive des großen unteren Zahnrades, über das später die Kette laufen wird. Spannender ist aber die Kupplung, die offenbar dazu dient, die Kette vom Antrieb zu entkoppeln. Jetzt ist auch klar, wofür der zweite Motor vorgesehen ist. Erfreulicherweise kommen hier einige goldene Technikelemente zum Einsatz. Die Pins sind in dieser Farbe neu. Sie passen farblich natürlich viel besser zum Rest des Sets als die leider ebenfalls vorkommenden roten und gelben Bauteile. Im Innenraum gestalten wir einen kleinen Ticketverkaufsschalter mit Kasse und zwei altertümlich anmutenden Flaschen. Der Baron wird doch nicht etwa den sagenumwogenen roten Rubin als Flaschenverschluss verwendet haben? Jedenfalls lernen wir nun auch die erste Minifigur kennen. Einen freundlichen Herrn mit Bart, Brille und schicken Zylinder, der offenbar hier arbeitet. Was man auf den ersten Blick aber leicht übersieht, auch diese Szene enthält wieder jede Menge Anspielungen, darunter eine, über die ich mich besonders gefreut habe, aber der Reihe nach. Betrachtet man das Ticket genauer, das man hier erwerben kann, so erkennt man, dass die aufgedruckte Nummer 0937 über Kopf gelesen das Wort Lego ergibt. Dieses Easter Egg ist zwar nicht mehr ganz neu, da diese Fliese aber schon seit 2017 in diversen anderen Sets vorkam. Dennoch mag ich solche kleinen Details und sie werten ein Set für mich auf. Richtig alt ist hingegen das, was sich neben dem Tresen befindet. Die 7 parallel verlaufenden schwarzen Streifen auf den weißen Slopes zählen zu dem am längsten verwendeten Drucken bei Lego überhaupt. Seit ihrer Einführung 1984, damals noch auf blauen Steinen, wurden und werden sie unverändert eingesetzt. Auch die weiße Variante erschien schon 1986 im Classic Space Set 6783. Zuletzt kamen die Steine unter anderem im begehrten Mini-Boost Droid Commander Polybag 75522 vor. Ebenfalls eine Anspielung auf alte Weltraumsets und mein persönliches Highlight sind die beiden Steuerelement bedruckte 1x2 Fliesen. Dieser Print, der hier minimal verändert wurde, um die Teile von den Originalen unterscheiden zu können, wurde 1990 für die M-Tron-Reihe eingeführt und dann bis 2004 immer wieder verwendet. Für mich sind diese alten Fliesen allerdings untrennbar mit der Blacktron 2-Reihe verbunden, wo sie in beinahe jedem Set vorkam. Diese Reihe war mein Einstieg in die Lego-Welt und speziell diese Fliesen liebte ich schon als Kind besonders. Zum Abschluss des Bauabschnittes werden die beiden hinteren Gebäudeteile und damit auch die beiden Hälften der Freefall-Mechanik miteinander verbunden, sodass wir nun die volle Breite von 32 Noppen plus Überstand der Scharniere erreicht haben. Im vierten Bauabschnitt folgt, wenig überraschend, der Eingangsbereich und damit das noch letzte fehlende Viertel der Grundfläche des Haunted Houses. Auch zwei neue Minifiguren stellen sich vor. Ein etwas ängstlicher Herr im Rollstuhl mit bequemem Strickpullover, einer meiner Lieblingstorsos, sowie ein freundlicher Herr mit Bart, Brille und schickem Zylinder, der offenbar hier arbeitet. Ihr habt gerade ein Déjà-vu. Kein Wunder, denn die Figur ist identisch zu jener, die wir im vorherigen Abschnitt zusammengebaut haben. Zunächst fragte ich mich, welchen Sinn das wohl hat, aber inzwischen finde ich die Idee sehr witzig. Versetzt euch einmal in einen Besucher dieses Spukhauses hinein. Am Eingang werdet ihr von einem Angestellten begrüßt und geht an ihm vorbei ins Haus. Nach ein paar Schritten weiter gelangt ihr an den Tresen, wo ihr von demselben Angestellten noch einmal begrüßt werdet, den ihr gerade hinter euch gelassen habt. Wenn das kein Schreckmoment ist. Ein tolles Detail, wie ich finde, ist die Rollstuhlrampe. Es ist schön zu sehen, dass auch in der Lego-Welt Rücksicht auf körperlich beeinträchtigte Mitmenschen bzw. mit Minifiguren genommen wird. Der restliche Bau fügt sich stimmig ins Gesamtbild ein, es ist aber sehr wenig spektakulär. Einzig die zweiseitig nach innen abfallenden 3x3 Dachsteine, Teile Nummer 99301, sind spannend, denn diese kommen hier erstmals in Schwarz zum Einsatz. Wenn ich übrigens in meiner Beschreibung kaum auf die Bautechniken eingehe, so liegt es einfach daran, dass keine Interessanten zum Einsatz kommen. Abschnitt für Abschnitt zieht man Wand um Wand hoch. Das haben Gebäude nun einmal so an sich, werdet ihr entgegnen. Stimmt, aber zum Beispiel ein gut gestaltetes Modular Building bietet dir mehr Abwechslung. Immerhin locken die eingestreuten Details und speziell die Easter Eggs das Baugeschehen etwas auf. Bauabschnitt 5-6. Gerade habe ich mich noch über den etwas drögen Aufbau der vielen Wandteile beschwert. Da kommt auch schon einer der interessanteren Bauabschnitte daher. Im fünften Abschnitt bauen wir nämlich den Bremsmechanismus des Freefall Towers. Und da das hier leider nicht wie bei einer Realität mittels Wirbelstrombremse geschehen kann, mussten sich die Lego-Designer eine clevere Lösung einfallen lassen, wie man den freien Fall der Kabine so abbremst, dass keine Elemente beschädigt werden und die Kabine nicht federt, also wieder hochspringt, nachdem sie unten angekommen ist. Sie entschieden sich für einen Mechanismus, der die kinetische Energie der Kabine in Rotationsenergie zweier Schwungräder umsetzt, wodurch die Kabine langsamer wird. Die bei Lego-Technik vergleichsweise hohe Reibung verstärkt diesen Effekt, da sie wiederum die Schwungräder abbremst. Links und rechts des Schachts sind je 2x4 schmale Technikfelgen, Teile Nummer 4185, mit Gummireifen 2815 verbaut, die jeweils gemeinsam eines der Schwungräder mit einem Übersetzungsverhältnis von 1 zu 3 antreiben. Das Schwungrad dreht sich also dreimal so schnell wie die Bremsräder. Hierfür kommen die Felgen mit fest verbundenen Reifen zum Einsatz, die wir ursprünglich von Spike Prime kennen. Die schwarze Farbe ist allerdings neu. Es ergibt sich eine schnelle und dennoch wunderbare sanfte Bremsung, wie wir später im Video sehen können. Das Video ist auf stonewars.de im Artikel verlinkt. Allerdings muss der Antrieb beim Hochziehen der Kabine natürlich ebenfalls gegen die Bremse arbeiten. Damit die Bremsräder von vorne betrachtet so schön aussehen, hat Lego jede Vierergruppe eine goldene Felge spendiert. Die restlichen drei sind allerdings nur schwarz. So sieht schließlich der fertige Mechanismus aus. Schön ist anders, aber weil die Farben größtenteils dezent gewählt sind, um diese Vorrichtung nun einmal für den Betrieb des Freefall Towers unvermeidbar ist, kann ich gut damit leben. Wer das Haunted Tower so aufstellen möchte, dass es von hinten zu sehen ist, kann bei diesen Teilen die Rückwand ja zum Beispiel mit einigen Felsen oder Bäumen verstecken. Neben dem eher technischen Teil umfasst der Bauabschnitt auch ein weiteres Easter Egg, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Auf einem Sockel über dem Empfangstresen platziert, wird dieses etwas merkwürdig anmutende Gebilde. Es handelt sich hierbei um eine Anspielung auf das Set 7417 Temple of Mind Everest aus der Adventurer Orient Expedition Reihe. Der Baron hat Basis und Armen allerdings offenbar einen neuen Anstrich verpasst. Die waren ja auch viel zu bunt vorher. Das Gebilde besteht aus einem Totenkopf mit gelben Diamanten, welche auf einem 1x1 Brick modified ist, auf welchem links und rechts schwarze Arme ragen. Die Bauanleitung weist an dieser Stelle erstmals explizit auf eine Anspielung hin. Der folgende Text ist in einer kleinen Infobox auf der entsprechenden Seite abgedruckt. The Idol of Everest, snatched from an Everest Mountain Temple, it is said that the tendrils reached out into the unknown. It also makes a great coat rack. Das ist genau mein Humor. Und wie es sich herausstellt, sind im weiteren Verlauf des Aufbaus immer wieder solche Anmerkungen eingestreut. Manche sind allerdings so kryptisch, dass man selbst noch ein wenig recherchieren muss. Nach einer kurzen Lachpause geht es weiter mit dem Bauabschnitt 6. Hier zieht man zunächst die Zwischendecke im hinteren Gebäudeteil ein und verkleidet die Basis des Freefall Towers, die nun passenderweise immer mehr an einen Aufzug erinnert. Die kleinen goldenen Gitterfenster kennen wir bisher nur aus der Barracuda Bay. Schön, dass sie hier ebenfalls zum Einsatz kommen. Das Highlight in diesem Bauabschnitt sind aber der Obelisk und die Orgel. Das Haus ist weiterhin in der Farbe Oliv gehalten, durchzogen mit Reddish-Brown-Elementen und das Deckenelement wird in Light Bluish Grey gebaut. Im Inneren sehen wir viel schwarz und goldene Teile. Ein schöner Anblick. Der bedruckte 1x2x5-Stein, der als obere Hälfte des Obelisken fungiert, ist in seiner Gestaltung den Teilen nachempfunden, die in diversen Adventurers-Sets der Ägyptenreihe vorkamen und diese maßgeblich prägten. Form und Farbe sind beinahe perfekt getroffen. Der Druck ist nur etwas satter als bei den alten Steinen, das fällt aber kaum auf, da es damals sowieso recht starke Schwankungen in der Sättigung gab. Nachfolgend seht ihr die vier alten und den neuen Stein in der Mitte gegenübergestellt. Dieses Bild findet ihr ebenfalls im Artikel. Als ob diese Ähnlichkeiten nicht schon Easter Egg genug wären, verbirgt der Stein noch zwei weitere Anspielungen. Dieselben Hieroglyphen, nur in umgekehrter Reihenfolge, befanden sich nämlich schon in den damaligen Sets auf den Deckeln der enthaltenen Sarkophage. Sie ergaben dort das Wort Lego. Hier rückwärts gelesen ergibt sich Ogel, was wiederum eine Anspielung auf den Oberfließling und sozusagen die Verkörperung des ultimativen Böses in der Alpha-Team-Reihe ist, die ab 2001 erschien. Die Gleichsetzung Lego rückwärts gleich böse hat mich besonders amüsiert, da sie vermutlich das früher gängige Klischee, manche Brands würden okkultistische Rückwärtsbotschaften auf ihren Tonträgern verstecken, auf die Schippe nimmt. Die Orgel ist wie der TC-Grabstein von dem Haus eine Anspielung auf Diego Caterino. In der Bauanleitung heißt es The Organ of Caterino. Kurze Prämisse, ich lese nun auf Englisch und von Baron spreche ich Van Baron aus. Van Baron had this organ custom built in Portugal. He mostly used it to play TV shows theme songs. Thiago kommt aus Portugal und spielt Orgel. Außerdem sind solche Miniaturbauten seine Spezialität. Auch dies ist wieder eine sehr liebevolle Würdigung durch seine Kollegen. Das kleine Modell ist aber ohnehin großartig, weil es auf engstem Raum diese Königin der Instrumente sehr glaubhaft und unverkennbar wiedergibt. Als Pfeifen kommen hier Kerzenelemente in Pearl Gold zum Einsatz, die wir ebenfalls aus der Barracuda Bay kennen. Der Aufbau der Orgel hat mir so viel Spaß gemacht und war so eine nette Abwechslung, dass ihr auf stonewars.de den Zusammenbau als GIF-Animation anzeigen lassen könnt. Außerdem, welches Herrenhaus von einem Oberschurken, der etwas auf sich hält, könnte schließlich ohne Orgel auskommen? Richtig, keines. Bauabschnitt 7 und 8. Im siebten Abschnitt baut man, Überraschung, einige Wände und verbindet dann den Eingangsbereich über ein zweites Scharnier mit dem hinteren Teil des Hauses. Hierdurch wird die Stabilität des ganzen Gebäudes merklich verstärkt. Zum ersten Mal habe ich keine Sorge mehr, dass alles gleich auseinanderfällt, wenn ich es zu meinem Fototisch trage. Außerdem umfasst der Abschnitt die Eingangstüren. Diese sind wiederum interessant, da sie mit einer versteckten Mechanismus aufwarten, sodass man beide Türen mit einem Drehknopf an der rechten Außenwand wie von Geisterhand öffnen kann. Sehr gruselig. Was die Designer sich dabei gedacht haben, auf der Rückseite der Türen, deren Asymmetrie durch die beiden grauen 1x3-Platten noch besonders zu betonen, wird wohl für immer ihr Geheimnis bleiben. Der Mechanismus als solcher funktioniert allerdings ausgesprochen gut. Damit ihr die Türen einmal in Aktion sehen könnt, hat Jens auf der Website stonewars.de ein kurzes Video eingebunden. Allein die frei mitschwingenden Kerzenhalter rechts und links wirken etwas merkwürdig. Auch hier hätte ein Brandschutzbeauftragter wahrscheinlich sein Veto angelegt. Apropos Kerzen, besonders Spaß hatte ich an dem vierarmigen Leuchter, der maximal simpel ausgeführt ist und trotzdem gefällt. Als Halterung kommt hier erstmal ein Technic Knobwheel, Teil Nummer 32072 in Pearl Gold, zum Einsatz. Abschnitt 8 ist recht kurz. Wir bauen zur Abwechslung einige Wände, die wir aber wenigstens mit einer weiteren Anspielung verzieren. Die beiden Statuenköpfe erinnern stark an diejenigen aus dem Adventurer-Set 5988, The Temple of Anubis, unterscheiden sich allerdings in Farbe und Aufbau geringfügig. Dennoch ist dies eine sehr schöne Anspielung mit hohem Wiedererkennungswert. Die Anleitung merkt hierzu an, The Heads of Anubis, airlifted out of the Temple of Anubis, supposedly by their just for decoration. That's it and that's all. Unten seht ihr zum Vergleich die beiden Originalstatuen aus dem Set 5988, übrigens meines Erachtens eines der schönsten Sets, die Lego jemals herausgebracht hat. Der Vergleich ist, ich habe es bereits erwähnt, auf stonewars.de im Artikel zum Haunted House zu finden. Jens hat die Bilder sehr schön getroffen und stellt hier diese Szenarien wunderschön gegenüber. Ob der Baron sich der Tatsache bewusst war, dass er sich mit diesen Statuen den altägyptischen Gott der Totenriten und Mumifizierung quasi in sein Wohnzimmer holte? Neben dem Ogelisken machen sich die beiden zwar ausgezeichnet als Raumschmuck, aber langsam wirkt es so, als habe er sich geradezu darauf angelegt, sein Haus mit einem Fluch zu belegen. Die Befestigung der Köpfe ist übrigens denkbar einfach. Zwei invertierte 1x3 Slopes werden mit in die Wand verbaut und dann von außen mit Fliesen überdeckt, sodass die schwarze Farbe nicht auffällt. Bauabschnitt 9 und 10. Im nächsten Bauabschnitt steht der Turm im Mittelpunkt. Auch bauen wir hier das Sahnestück der Anspielung, der Kopf der Sphinx. Nichts aus der Adventurers-Reihe ist wohl ikonischer als das Set 5978. Sphinx Secret Surprise. Und auch für den Baron war die Sphinx wohl von besonderer Bedeutung, denn die Anleitung erklärt uns: The Face of Sphinx, the very first Egyptian item that the Baron stole, the entire manor was built around it. Im Haunted House thronen sie über dem Eingang des Fahrstuhls. Der Aufbau ist erfreulicherweise nahezu identisch zum damaligen Set. Nur die doppelte Jumper Plate 34103 gab es 1998 natürlich noch nicht. Leider wurde jedoch auch bei der Sphinx das Farbschema angepasst. Zwar sticht sie mit dem gedeckteren Farbtönen des Kopfschmucks weniger heraus, aber sie verliert dadurch meines Erachtens auch sehr an Wirkung. Dass der Kopfschmuck in der Breite und Tiefe angepasst wurde, finde ich hingegen leicht zu verschmerzen, denn hier hat auch natürlich Stabilität und Funktion des Freefall Towers Vorrang. Ein winziges kleines Detail ist die angedeutete Zündmaschine links neben dem Aufzugsschacht. Falls es sich hierbei um eine Anspielung auf ein altes Set handelt, kann ich sie leider nicht zuordnen. Die Anleitung erklärt jedoch, was im Haunted House es sich damit auf sich hat. Welch ungewohnte Vorsicht des Barons. The Escape Plan. Van Baron lined the face of Sphinx with dynamite, just in case any curse came along with it. Im Bauabschnitt 10 geht es zügig voran. Wir ziehen Kamin und Dachgiebel der rechten Gebäudeseite hoch, bauen separat den hinteren Teil des Daches und bringen diesen dann an. Zuvor wird jedoch der komplette rechte Teil des Hauses mit dunkelgrauen 1x3 und 1x4 Panels als Regenrinne verziert, die gleichzeitig bei der korrekten Positionierung des Daches helfen. Auf der Vorderseite wachen zwei graue Frösche als Wasserspeier über das Geschehen. Anmerkung von mir: Dies ist auch bei den Harry Potter Sets ähnlich gelöst und eine hervorragende Art, Dachkonstruktionen im richtigen Winkel anzuordnen. Aufbau und Montage des Daches finde ich recht interessant. So kommt zum Beispiel eine Falltür 9209 als Verbindungselement zum Einsatz. Unter der ersten entstandenen Dachschräge befinden sich einige Objekte, die wieder allesamt als Easter Eggs dienen. Ganz links steht ein Orb of Ogle. Wir vom Alpha-Team Oberbösewicht zum Beispiel den Set 6766 Ogle Control Center als Waffe eingesetzt wurde. Ich hatte es immer so verstanden, dass er eine Art Bombe darstellen sollte, aber Lego belehrt mich in dieser Anleitung eines Besseren. The Orb of Ogle, a prototype for the Mind Control Super Weapon used by the evil Ogil Empire. Van Baron always kept one handy for a rainy day. Es trifft eben jeder seine eigenen Vorkehrungen für schlechte Zeiten. Die Anspielung hier im Set weicht allerdings farblich erneut etwas vom Original ab, da statt des Trans Neon Green für die Kuppel die Farbe Trans Bright Green zum Einsatz kommt. Auch die 1x1 Rundfliese ist in Trans Orange statt Trans Neon Orange ausgeführt. Gleich neben dem Orb of Ogle befindet sich eine unauffällige Kiste, die ein kleines Gebilde aus einem 2x2 Stein, einem 2x2 Slope und einer 1x2 Fliese sowie ein paar Minifigurenbeine enthält. Die Anleitung merkt hier wie folgt folgendes an: The Box of Junk. A heavy, dusty box of junk. A faded sticker reads, I love trash. Es handelt sich demnach um eine Anspielung auf das Browserspiel Junkbot, das ab 2001 auf der Lego Homepage gespielt werden konnte. Im Vorspann des Spiels kam der erwähnte Spruch I love junk als Wandstickerei vor. Jedes Level bestand aus einem Raum, in dem sich eine oder mehrere Mülltonnen befanden. Junkbot, der Protagonist, lief automatisch durch den Raum und man musste ihn als Spieler durch geschicktes Umplatzieren vorgegebener Legosteine dabei helfen, die Mülltonnen zu erreichen und Gefahren zu vermeiden. In jedem Level gab es dafür eine maximale Zahl von Steinbewegungen, die man nicht überschreiten durfte. Ganz rechts neben der Kiste mit dem zerlegten Junkpot steht ein gelbes Artefakt. The Golden Dingus. Auch hier musste ich eine kurze Lachpause einlegen. Die Anleitung erklärt: The Golden Dingus. As Van Baron reached out for the Golden Dingus, the Yeti suddenly appeared and ate his left hand. Luckily, he already had a hook for his left hand, so he simply replaced it with the other. Baron von Baron kam zwar im referenzierten Set 7412 Yetis Hideout gar nicht vor, aber das Artefakt war dort tatsächlich genauso enthalten, wie es hier im Haunted House zu sehen ist. Bauabschnitt 11 und 12. Zum 11. Bauabschnitt gibt es nicht viel zu sagen. Wir konzentrieren uns endlich wieder aufs Wesentliche, nämlich das Bauen von Wänden, und erhöhen damit den Turm. Links bereiten wir den Giebel für das seitliche Dach vor, vorne verbauen wir die große Scheibe in den Aufzugsschacht, deren Bedeutung gleich klarer wird. Jens Bilder zeigen nun den oberen Teil des Gebäudes. Man sieht unter anderem den Sphinxkopf und Spinnenweben und den gebauten Kamin. Auf der Rückseite des Gebäudes sieht man die Technikmechanik und die Fenster des Freefall Towers. Im 12. Bauabschnitt folgt die Vorderseite des Daches inklusive Risalit. Besondere Freude bereiten mir hierbei die drei Degen, Teile Nummer 93550 im Flat Silver, die als Blitzableiter bzw. zur Unterstreichung des gruseligen Äußeren des Hauses dienen. Auf Detailbildern auf stonewurst.de sieht ihr unter anderem dieses Dach und die schöne Darstellung der verbauten Teile. Die Winkel der beiden Dächer sind leider nicht perfekt aufeinander abgestimmt. Es entsteht dadurch eine deutlich sichtbare Lücke. Aus normalen Blickwinkeln fällt diese aber kaum ins Auge. Die Noppenoptik der Dächer wurde gelegentlich kritisiert. Ich finde sie allerdings gut, dass diese ein wenig Textur haben. Ein Bedecken, zum Beispiel mit Fliesen als Ziegel, wäre hier nicht nur bautechnisch zäh gewesen, sondern hätte auch die Teileanzahl und den Preis unnötig in die Höhe getrieben. Unter der Dachschräge werden wir wieder mal jede Menge Easter Eggs sehen, die wir uns im Folgenden genauer ansehen werden. Betrachten wir zunächst die schräg montierte Kamera ganz rechts. Es handelt sich ja hier um das Fahrgeschäft eines Jahrmarkts. Und es ist nicht nur im Legoland Usus, Erinnerungsfotos der ängstlichen und schreienden und glücklichen Fahrgäste zu schießen und diese am Ausgang überteuer zu verkaufen. Genau das hieß im Haunted House auch vorgesehen. Klappt man dieses nämlich zusammen, so ist die Kamera perfekt auf das Fenster ausgerichtet, das wir im vorherigen Abschnitt gebaut haben. In der App kann man später den Aufzug beim Hochfahren genau hinter der Scheibe anhalten. Das kopfüberhängende Skelett ist als Anspielungen auf Sam Sinister zu verstehen, denn er trug in den Ägypten-Sets der Adventurers-Reihe immer einen Zylinder und auch der Sextant war dort ein gebräuchliches Utensil. Ein deutlicheres Indiz ist aber die Tatsache, dass an einer Palme gekettetes Skelett mit Zylinder mutmaßlicher Sinister schon 1998 als alternativer Bauvorschlag auf der Rückseite des Sets 5938 Oasis Ambush vorkam. Eine sehr makabere Andeutung, die der Designer damals vermutlich unbemerkt am Management vorbei ins fertige Set schmuggelte. Die Anleitung greift diese Andeutung, die vielleicht auch wirklich ein bisschen zu hart war, allerdings nicht auf, sondern erfindet eine andere Geschichte. The Forbidden Skeleton. Some say Sam Sinister's car exploded while running from the law, leaving only his skeleton and top hat behind. Some say there was once a third twin butler. No one knows for sure. Die Schlange ist ebenfalls eine Referenz auf die Ägypten-Sets. Dort kam sie damals erstmals in Rot vor. Interessant ist allerdings der Altar, der in der Anleitung als Altar of Alhazred bezeichnet wird. The Altar of Alhazred. It is unknown for what dark rites this heavy-looking stone table was originally intended. The Baron used it for light reading on rainy days. Ich vermute, dass es sich hierbei um eine Anspielung auf H.P. Lovecraft handelt. Abdul Alhazred war der verrückte, von Lovecraft erdachte Autor des fiktiven Zauberbuchs Necronomicon, das in seinen Werken immer wieder auftauchte und auch viele andere Autoren nachhaltig beeinflusste. Ob es allerdings zum Beispiel in einer Verfilmung eine Darstellung genau dieses Altars gab, ist mir nicht bekannt. Bauabschnitt 13 und 14. Im Bauabschnitt 13 passiert richtig viel. So vollenden wir nicht nur den linken Gebäudeteil inklusive Dach, auch mein absolutes Lieblingsfeature, Das verfluchte Porträt wird hier zusammengebaut. Schauen wir uns zunächst den Dachgiebel an. Die bunten Fenster wissen zu gefallen, doch besonders haben es mir die beiden bedruckten Elemente angetan. Die Fliese mit dem Aufdruck Manor von Baron verrät unzweideutig, wem dieses Haus zuletzt gehörte. Sie ist mit silberner Farbe bedruckt, was einen schönen Glanz bzw. Spiegeleffekt ergibt. Außer ihrem gelungenen Aussehen erfüllt sie aber auch eine Funktion. Denn hier verbirgt sich der Auslöser des Lightbricks, mit dem wir das verfluchte Porträt beleuchten werden. Dazu gleich mehr. Das Wappen mit Ritterhelm und Fledermaus sehe ich als eine doppelte Anspielung. Der Helm ist eines der am längsten verwendeten Minifiguren-Accessoires. Er wird seit 1984 bis heute verwendet. Unter anderem auch im alten Haunted House 10228 aus der Monster Fighters-Serie. Die Fledermaus sowie die römische Zahl 6007 beziehen sich auf Basil the Bad Lord aus der Fright Nights-Reihe, der unter anderem im Set dieser Nummer 6007 mit seinem schwarzen Drachen vorkam. Erinnern wir uns kurz an den Grabstein im Vorgarten, auf dem eine Fledermaus saß. Zusammen deuten die beiden Hinweise darauf hin, dass Basil womöglich ein früherer Besitzer des Hauses war und hier begraben liegen könnte. Das verfluchte Porträt schließlich ist meines Erachtens einer der großartigsten Features, die Lego jemals in einem Set eingebaut hat. Meistens, wenn ein Set einen Lightbrick enthält, finde ich dieses unnötig und bin der Meinung, dass es dem Set nichts bringt und genauso gut hätte es weggelassen werden können. Hier allerdings hatten die Designer eine eigentlich einfache, aber dennoch geradezu geniale Idee. Zwei bedruckte, transparente Paneele werden hintereinander verbaut und von hinten beleuchtet. Dadurch wird das Motiv des hinteren Panels auf das vordere projiziert. Konkret zeigt das vordere Panel das Porträt des Barons, der stolz den roten Rubin in der Hand hält. Um diesen Edelstein drehte sich die Geschichte hinter der ersten Adventurers-Welle. Von Baron versuchte alles, um vor Johnny Thunder und seinen Freunden an diesen Schatz zu gelangen. Dem Bild nach zu urteilen gelang es ihm, obwohl das damalige Hörspiel implizieren ließ, dass er einer Fälschung aufsaß. Ob Fälschung oder nicht, das Juwel war offenbar verflucht. Aktiviert man nämlich den Lightbrick durch die bedruckte Fliese, erscheint aufgrund des hinteren Panels der Geist Ramses IV. Über dem Rubin, der offenbar noch heute über ihn wacht. Durch die Ansparung im Druck des Pharaos wird ja auch der Rubin selbst direkt angestrahlt und beginnt deshalb mystisch zu leuchten. Ein gelungener Effekt. Einzig Lichtbrechung und Schattenwurf der Kanten des hinteren Panels, die sich im vorderen Bild in Form von Streifen abzeichnen, stören mich ein wenig und hätten sich wohl vermeiden lassen, wenn beide Paneele in der gleichen Größe ausgeführt worden wären. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Anmerkung des Sprechers, ebenfalls eine ähnliche Technik bietet das Lego City Krankenhaus, bei welchem durch einen Röntgenapparat, welcher durch ein Lightbrick bedient wird, ein ähnlicher Effekt erzeugt wird. Eine hervorragende Idee. Die Anleitung erklärt zum Bild. The portrait of Samuel von Baron. As the portrait was finished, a strange glow started emanating from the ruby. Trapped in the mummy's curse, Van Baron was driven mad by Pharaoh Hotep's terrible jokes. Dieser Kommentar ist selbst eine doppelte Anspielung. Zum einen der Vorname Samuel. In späteren Wellen der Adventurers tauchten die Figuren Sam Sinister und Baron von Baron teilweise den Namen bzw. das Aussehen. In der Orient Expedition-Welle wurde Sam Sinister sogar als eine Art Verschmelzung beider Figuren dargestellt. Zum anderen die furchtbaren Scherze des Pharaos. Jene kann man natürlich im Sinne von Heimsuchungen interpretieren. Es gab aber 1998 auch einen Comic im Magazin des Lego-Fanclubs, der implizierte, dass der Fluch gerade darin bestand, vom Pharao bis zum Ende aller Tage hin schlechte Witze erzählt zu bekommen. Noch einmal zurück zur Konstruktion. Der Lightbrick wird, wie schon erwähnt, in der Wand hinter dem Manor von Baron-Schild versteckt, das gleitend auf zwei Technikachsen montiert wird und als Drucktaster fungiert, mit denen man den Lightbrick aktiviert. Interessant finde ich, dass die Abbildung des Lightbricks auf der Verpackung und meines Erachtens auch das Foto des beleuchteten Bildes fehlerhaft sind. Auf der Rückseite der Box ist eindeutig ein orangefarbener Lightbrick abgebildet, auch die Beleuchtung des Bildes wirkt gelblich. Im Set ist allerdings ein roter Lightbrick verbaut. Ich finde die Set-Variante zwar plausibler, da es sich ja schließlich um den roten Rubin handelt. Auch wirkt die rote Farbe gruseliger. Der Grund für den Fehler der Box würde mich dennoch interessieren. Es wirkt, als habe man sich hier sehr spät im Designprozess entschieden, die Farbe des Lightbricks zu ändern. Wie dem auch sei, das Haunted House nähert sich in großen Schritten seiner Fertigstellung. Es fehlt fast nur noch der Rest des Turms. Im Bauabschnitt 14 fügen wir hier folgerichtig ein weiteres Stockwerk hinzu. Wer übrigens, wie im Designer-Video, den Turm höher bauen möchte, sollte genau diesen Abschnitt dafür vervielfältigen. Die benötigten Teile sind bei Bricklink für ca. 20 Euro zu bekommen, manchmal auch darunter. Bei Lego Stein- und Teile-Services sind die meisten Elemente ebenfalls verfügbar. Als kleinen Service könnt ihr euch hier auf stonewalls.de die Teileliste für ein Stockwerk herunterladen. Vielen Dank, Timo, für die Unterstützung. Den Inhalt der XML-Datei könnt ihr dann bei Bricklink in einer Wanted-List importieren. Denkt bitte daran, dass auch die Kette verlängert werden muss. Ich schätze, dass dafür ca. 22 Kettenglieder ausreichen. Habe es aber selbst nicht ausprobiert. Neben der Turmerhöhung bauen wir zwei weitere Minifiguren zusammen, nämlich die beiden Gespenster unten rechts im Bild. Der lächelnde Gesichtsausdruck ist identisch zu dem ursprünglichen Gespenst von 1999, das auch wieder eine schöne Anspielung ist. Allerdings stimmen die Höhe des Druckes nicht ganz mit den Aussparungen des alten Gewandes überein. Man muss es ein wenig nach oben schieben, damit die beiden deckungsgleich sind. Die früheren Gespenster hatten keine Gesichter, sondern schwarze Köpfe. Deshalb fiel nie auf, dass die Einsparungen eigentlich zu tief lagen. Was die alten Gespenster sowie die leicht veränderte Form von 2012 vereinte, war das phosphoreszierende Material der Gewänder. Diese leuchteten im Dunkeln nach. Das trifft auf die Geister des Haunted Houses leider nicht zu, da kein Spezialteil zum Einsatz kommt, sondern die Figuren mit einer gewöhnlichen Kapuze gebaut werden. Man hätte sonst entweder diverse neue Teile in phosphoreszierender Farbe benötigt oder die Gussform für das alte Gewand neu anfertigen müssen. Auf beides wurde vermutlich aus Kostengründen verzichtet. In der Dachschräge neben dem Aufzugsschacht platzieren wir noch ein weiteres Easter Egg, den Resonator. Die Erklärung in der Anleitung wirkt zunächst nicht sonderlich hilfreich. The Resonator. In a failed attempt to harness the power of Rego Ruby with this device, Van Baron accidentally summoned two friendly spirits from beyond. Die letzten beiden Worte sind hier aber sozusagen der Wink mit dem Zaunpfahl. From Beyond lautet der Titel eines Horror-Kurzgeschichtchens von H.P. Lovecraft aus dem Jahre 1934. Der Resonator schafft auch in dieser Geschichte eine Verbindung zu einer Parallelwelt. Die herbeigerufenen Kreaturen sind allerdings alles andere als freundlich. 1986 wurde die Geschichte unter gleichem Namen verfilmt. Das Minimodell hier im Set ist dem Aussehen des Resonators in diesem Film nachempfunden, der in Deutschland bis 2013 indiziert war. Einer der am Set beteiligten Designer, Carl Merriam, ist offenbar ein großer Lovecraft-Fan und vermutlich für dieses Easter Egg verantwortlich. Er hat einen Resonator auch in groß aus Lego nachgebaut. Ein Bild davon findet man in seinem Flickr-Account. Bauabschnitt 15 und 16. Der 15. Bauabschnitt fühlt sich an wie eine Wiederholung des vorherigen, nur ohne Easter Egg und Minifiguren. Man baut ein weiteres Stockwerk für den Turm und ich kann langsam wirklich keine Wände mehr sehen. Auch in Bauabschnitt 16 beginnen wir wieder lediglich mit Mauerei. In der Rückwand verbaut man allerdings diesmal das obere Zahnrad für die Kette des Freefall Towers. Hierbei handelt es sich auch wieder um ein großes Light Bluish Gray Zahnrad. Auf der Vorderseite werden die beiden Türen montiert, die von der Kabine automatisch geöffnet werden, sobald diese das obere Ende des Turms erreicht. Der Mechanismus ist einfach, aber clever gelöst. Die schwarzen 2x2 Curved Slopes sorgen zunächst dafür, dass die Türen sich einen Spalt öffnen. Dadurch ragen nun die abgerundeten Platten in den Aufzugsschacht hinein, weshalb die Türen durch die Kabine leicht nach oben geschoben werden und gleichzeitig geöffnet werden. Fällt die Kabine herunter, so gleiten auch die angehobenen Türen über die schwarzen 1x4 Slopes wieder in die geschlossene Position zurück. Das funktioniert recht zuverlässig, doch manchmal bleibt auch eine der Türen einfach offen stehen. Jetzt, wo der Turm bis auf das Dach fertiggestellt ist, wird es Zeit, auch die Kette zu montieren. Insgesamt 150 Elemente kommen mit einigen Ersatzteilen in zwei Tüten daher. Der Zusammenbau dauert ca. 8 Minuten und ist damit aber leichter zu verschmerzen als befürchtet. Neben den regulären schmalen Kettengliedern enthält die Kette zwei breitere Elemente. Diese dienen als Mitnehmer für die Kabine, an der sie auf der Rückseite einhaken. Das schauen wir uns im letzten Bauabschnitt dann genauer an. Bauabschnitt 17 und 18 sind die beiden letzten Bauabschnitte. Zunächst steht uns jedoch der vorletzte Abschnitt bevor und hier bauen wir zunächst das Dach des Turmes. Dieses ist schön, aber einfach gestaltet. Zu Ziele kommen hier wieder drei Degen und erneut der bedruckte Nexonite-Schild mit dem Fledermaus-Wappen zum Einsatz. Außerdem verkleiden wir den Turm seitlich auf seiner kompletten Höhe mit einigen langen grauen Fliesen, die primär der Stabilisierung und besseren Verbindung der Stockwerke dienen. Und endlich stellen wir im letzten Abschnitt das fertig, worauf man während des kompletten Baus hinfiebert. Den Freefall Tower. Zunächst wird ein Freilauf für die Handkurbel konstruiert. Das bedeutet, dass die Kabine nun nach oben gekurbelt werden kann und der Mechanismus in die Gegenrichtung gesperrt wird. Für den Handbetrieb ist dies äußerst sinnvoll, da sonst die Kabine ja sofort wieder herunterfallen würde, sobald man die Kurbel kurz loslässt. Damit man die Kabine aber trotzdem gewollt aus einer beliebigen Position aus fallen lassen kann und nicht nur indem man so lange weiterkurbelt, bis sie oben den Mitnehmer der Kette aushakt, haben wir im dritten Bauabschnitt ja bereits eine Kupplung konstruiert, deren Funktionsweise kann man allerdings nur anhand eines Videos gut erklären. Dieses findet ihr auch im Artikel auf stonewars.de. Zuletzt wird die Kabine gebaut, die mit goldenen und sandfarbenen Akzenten sehr gut aussieht und tatsächlich an alte Aufzüge erinnert. Da der äußere Teil gleich fest in den Schacht eingesetzt wird, man aber trotzdem eine einfache Möglichkeit braucht, um noch mit großen Fingern die Fahrgäste auszutauschen, haben sich die Designer hier was einfallen lassen, das für mich zum Abschluss nochmal ein kleines Highlight darstellt. In die eigentliche Kabine wird ein leicht entnehmbarer Einsatz eingeklipst, in dem die Minifiguren sitzen, sogar mit Sicherheitsbügel. Das Monocoque 30149, das hierfür zum Einsatz kommt, ist wahrscheinlich das Teil schlechthin, welches ich mit den Adventurer-Sets assoziiere. Nahezu sämtliche Fahrzeuge der ersten Ägyptenwelle, und das waren einige, basieren auf diesem Element. Toll, dass die Lego-Designer es hier untergebracht haben. Auch ein zweites Exemplar des Manor von Baron Fliese wird uns hier spendiert. Mit den Rollen bewegt sich die Kabine im Turm auf und ab. Das ist wichtig, denn ein konstanter Abstand zum Rückwand eingehalten werden muss und die Kette richtig greifen kann. Auf der Rückseite stehen hierfür zwei Hinge-Plates, Teile Nummer 44567B, etwas über, unter denen der Mitnehmer einhakt. Nachdem die Kabine im Aufzugsschacht platziert wurde, wird sie von vorne beidseitig mit einer gedrehten Konstruktion aus Platten und goldenen Zaunelementen fixiert, damit sie nicht wieder herausfallen kann. Die restlichen Minifiguren, allesamt Besucher der Attraktion, werden ebenfalls im letzten Bauabschnitt zusammengesteckt. Auf stonewars.de findet ihr eine Übersicht aller Minifiguren, des Skelettes und der beiden Gespenster. Von vorne wie auch von hinten. Drei von ihnen haben ängstliche Alternativgesichter, die also dafür prädestiniert sind, sie in den Freefall Tower zu setzen. Die anderen sind offenbar etwas härter im Nehmen. Der Herr mit der türkisenen Jacke ist die Sigfig des Lego-Designers Nick van Slagmaat, der an diesem Set mitwirkte. Er und die Dame mit dem Newberry Squids Torso kommen auch in der Hidden Side-Reihe vor. Ich finde, es ergibt durchaus Sinn, dass Bewohner von Newberry sich für die Gespenster und Flüche aller Art begeistern können. Es heißt, alle Besucher seien Familienmitgliedern und bekannten Designern nachempfunden. Das fertige Modell. Nun steht es also vor uns. Das Haunted House. Das fertige Modell bringt es auf beinahe 2,9 Kilo. Auch die Größe ist beeindruckend. Denkt man sich den Turm allerdings weg, entspricht es beinahe den Maßen eines großen Modular Buildings, zumal die 32x32 Noppen der Grundfläche identisch ist. Klappt man das Haus auf und betrachtet es einmal komplett, so realisiert man erst, wie vollgestopft mit Anspielungen und kleinen Details es ist. Dadurch und durch die mechanischen Funktionen, die ebenfalls viel Platz einnehmen, verbleibt den Minifiguren leider nur wenig Raum, um die Ausstellungsstücke zu genießen. Viele Details sind so platziert, dass sie aus der Besucherperspektive gar nicht wahrzunehmen wären. Ja, selbst das verfluchte Porträt wäre wohl schwer zu erkennen. Doch Glaubwürdigkeit ist natürlich nicht das Primärziel eines solchen Sets. Und Hauptsache ist doch, dass wir großen Figuren dran Spaß haben. Apropos Glaubwürdigkeit. Die Kombination Spukhaus und Indoor Freefall Tower ist durchaus nicht unüblich. So befindet sich zum Beispiel im Legoland Bill und ein Haunted House, das optisch an das gleichnamige Set aus der Monster Fighter Serie angelehnt ist und ebenfalls ein Freefall Tower besitzt. Die Einrichtung ist übrigens so schön gestaltet und es gibt so viele lustige Details zu entdecken, dass sich ein Besuch der Attraktion auch ohne Nutzung des Fahrgeschäftes lohnt. Und genauso fühle ich mich auch bei diesem Set. Das 10273 Haunted House wäre eine Attraktion, die ich gerne besuchen würde. Am meisten Freude bereiten mir im Legoland natürlich nicht die Fahrgeschäfte selbst, sondern die Dekoration, wenn ich irgendwo ein Insulaner-Schild, Johnny Thunder oder sonst eine Referenz auf irgendeine Themenreihe entdecke, die mir wichtig ist, macht mich das glücklich. Und genau in diese Kerbe schlägt auch das Haunted House. Werfen wir nichtsdestotrotz noch einmal einen genauen Blick auf die Funktionsweise des Freefall Towers. Hierzu habe ich einen Teil der Rückwand entfernt bzw. durch transparente Steine ersetzt. Damit kann man besser sehen, wie die Kabine im Turm bewegt wird und die Kette einhakt. Auch der Bremsmechanismus kann man in dem Video in Aktion sehen. Motorisierung. Zuletzt bleibt noch die Frage, ob sich eine Motorisierung des Freefall Towers lohnt und wie gut diese funktioniert. Lego schlägt hierfür Powered-Up-Komponenten vor, doch vielleicht gibt es ja bessere Alternativen. Powered-Up. Für die offizielle Motorisierung werden ein Hub 88009 wie er zum Beispiel in den Zügen Verwendung findet, sowie zwei L-Motoren 8808 fällig, die bisher nur in den Lego Boost Sets vorkamen. Die Komponenten sind jedoch auch einzeln im Lego Online-Shop erhältlich. Die Montage ist denkbar einfach. Es muss nur die Kurbel für die Kupplung entfernt werden, die Pins zum Befestigen der beiden Motoren sind im Modell schon vorhanden. Die Anleitung gibt vor, welcher Motor an welchem Ausgang des Hubs angeschlossen werden muss. Die Powered-Up-App wurde um eine Kachel für das Haunted House erweitert. Wählt man diese aus, öffnet sich ein anmutendes Bedienfeld mit diversen Knöpfen und einem Hebel auf der rechten Seite. Die Soundeffekte der App sind gut. Es ertönt eine dezent gruselige Musik und Geflüster. Das sorgt für eine angemessene Atmosphäre. Der unterste, linke Knopf dient dazu, die Kabine auf die Höhe der Kamera zu fahren und dort anzuhalten. Es wird ein Foto der Insassen eingeblendet, das unabhängig von der tatsächlichen Fahrgästen immer die gleichen Minifiguren zeigt. Die App hat keine VR-Komponente. Der zweite Knopf fährt die Kabine bis ans obere Ende des Turms, sodass sich die Tür öffnet. Die Kabine bleibt dort erneut stehen. Der Knopf mit dem Totenkopf fährt die Kabine ebenfalls ganz nach oben, lässt diese dort aber mit nur einem Moment verweilen und löst automatisch die Kupplung aus, sodass die Kabine mit der Kette nach unten rauscht. Alternativ zu diesem Komplettprogramm kann man manuell auch die Kupplung zum Beispiel auf die Höhe der Kamera auslösen und die Kabine aus dieser Position herunterfallen lassen. Hierzu dient der Hebel auf der rechten Seite, der sozusagen die Versorgung des Aufzuges kappt. Das alles ist mit passenden Soundeffekten unterlegt, die man richtig genießen könnte, wenn nicht jedes Mal ein völlig sinnloses Lautsprecher-Overlay aufpoppen würde. Die drei Buttons unter dem Monitor sowie der obere Button rechts daneben sind mit zusätzlichen Sound- bzw. Grafikeffekten belegt, haben aber keine Auswirkungen auf die Steuerung. Im Beitrag zu dem Artikel ist noch die Motorisierung des Video angehängt. Mein Fazit: Das alles ist zwar eine nette Spielerei, von dem die Soundeffekte wissen zu gefallen. Ihren eigentlichen Zweck erfüllt die App aber meines Erachtens nicht. Ich habe mir die Frage gestellt, was sind die Anwendungsfälle für eine Motorisierung des Sets? Wir haben hier schließlich kein Spielset für Kinder, sondern ein Modell, das sich explizit an erwachsene Lego-Fans richtet. Die Kabinen an verschiedenen Stellen anhalten und auszuklinken ist auch problemlos ohne Motorisierung möglich. Die beiden Kurbeln reichen zum gelegentlichen Spielen völlig aus. Für mich sind daher im Wesentlichen zwei Szenarien denkbar. Das Modell einer anderen Person vorführen. Hier ist der Wow-Effekt mit App-Steuerung natürlich größer, als wenn man per Hand kurbeln muss. Doch gibt es ein Problem. Bis die Powered-Up-Komponenten einmal einsatzbereit sind, Ladezeiten der App, Ladezeit Haunted House, Verbinden der Hubs, Kalibrieren der Motoren vergeht weit über eine Minute. Das fühlt sich, wenn man untätig davor steht, länger an, als es sich liest. Zweitens, Dauerbetrieb. Hierfür ist die App ungeeignet, da eine permanente Verbindung zum Smart Device bestehen muss und diese oft abbricht, wenn man auf eine andere App umschaltet oder das Gerät in den Standby-Modus schaltet. Außerdem hat die App nach wie vor einen hohen Stromverbrauch. Eine echte Automatisierung, zum Beispiel im Rahmen eines größeren Freizeitparkes, ist somit nur schwer möglich. Überdies passiert es in mehreren Tests regelmäßig, dass der zweite Motor die Kette nach dem Herunterfahren der Kabine nicht richtig einkuppelt. Beim nächsten Durchgang drehte dann der Antriebsmotor frei und es bewegte sich nichts. Von der offiziellen Lösung erwarte ich, dass sie perfekt funktioniert, vor allem in Anbetracht des Preises. Für den Hub und die beiden Motoren werden im Lego Online Shop zu den ohnehin schon hohen Kosten für das Set noch einmal 83,97 Euro fällig. Bei aller Liebe, hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht. Bevor ich überhaupt irgendetwas testen konnte, musste ich allerdings zunächst eine neue Version der Firmware auf den Hub installieren, damit die Motoren erkannt wurden. Prinzipiell kein Problem, sind die Motoren jedoch bereits angeschlossen, wird das Update nicht installiert. Der Hub verbindet sich dann einfach nicht mit dem Smart Device bzw. nur kurz und bricht die Verbindung sofort wieder ab. Die online verfügbare Dokumentation des Hubs ist so rudimentär, dass dies nirgends erklärt wird. Bis sie irgendwann durch Zufall drauf kam, die Motoren einfach zu enden, vergingen bestimmt bald eine halbe Stunde und diverse erfolglose Versuche. Das war sehr frustrierend, wenn ein Produkt so schlecht dokumentiert ist, muss es out of the box problemlos funktionieren. Hier besteht Verbesserungsbedarf. Eigenbau. Kurz gesagt war ich mit der offiziellen Lösung von Lego alles andere als zufrieden. Doch natürlich gibt es auch alternative Wege, den Freefall Tower zu motorisieren. Der einfachste besteht darin, die Kette mit einem Power Functions M- oder L-Motor nebst Batteriebox permanent laufen zu lassen. Quasi ein automatisiertes, dauerhaftes Kurbeln. Der Vorteil hierbei ist, dass wohl sehr viele Käufer des Haunted Houses bereits irgendeinen Power Functions Motor und die Batteriebox herumliegen haben. Also hierdurch keine Zusatzkosten entstehen. Andernfalls sind diese Komponenten ab ca. 17 Euro je nach Motor und Batteriebox im Lego Online Shop erhältlich. Der Nachteil dieser Lösung ist allerdings, dass die Kabine weder am Fenster, zwecks Foto, noch oben an der Tür offen stehen bleibt. Dazu müsste man die Batteriebox jeweils kurz ausschalten. Ein weiteres Problem ist, dass die Kette weiterläuft, während die Kabine herunterfällt, wodurch es passieren kann, dass die Kabine in den zweiten Mitnehmer hineinkracht und auf Dauer die Kette beschädigt. Letzteres lässt sich aber durch das Ersetzen des zweiten Mitnehmers durch ein normales Kettenglied leicht lösen. Die Kabine wird dann pro vollständiger Umdrehung der Kette nur einmal statt zweimal angehoben. Es entsteht eine kurze Pause. Ich möchte euch jedoch noch einen anderen Weg vorstellen. Die Automatisierung mittels einem Arduino Uno R3 nebst Motorshield. Die Arduino bzw. kompatiblen Boards sind kleine Mikrocontroller-Platinen, die über USB programmiert werden können und danach ihr Programm eigenständig ausführen. Sie stellen diverse Hardware-nahe Schnittstellen zur Verfügung und sind bestens geeignet, um zum Beispiel Sensoren auszuwerten und Endstufen anzusteuern. Der Motorshield hält Treiber für bis zu 4 Motoren plus 2 Servomotoren vor, die dem Arduino-Board gesteuert werden und benötigte Leistung bereitstellen. Da das hier aber kein Artikel über Programmierung oder Elektronik werden soll, werde ich im folgenden Vorgehen nur grob umreißen und euch das Feld präsentieren. Auch für meine Bastlösung setze ich auf einen Powered Functions L-Motor und eine beliebige Batteriebox. Keine Sorge, an diesen Komponenten müsst ihr keine Änderung vornehmen. Stattdessen habe ich 2 Verlängerungskabel, A3,99 €, so modifiziert, dass ich sie leicht mit der Arduino-Welt verbinden kann. Hier werden ganz regulär die technischen Lego-Komponenten angeschlossen. Die Batteriebox verwende ich sowohl zur Versorgung des Motors als auch des Boards. Bei größeren Lasten sollte man beides aber trennen, da sonst die Versorgung für die Logik gestört werden kann, aber für die Anwendung ist es völlig ausreichend stabil. Das Tolle an den Verlängerungskabeln ist, dass sie sich nicht nur mit Powered Functions, sondern auch mit alten 9-Volt-Komponenten verbinden lassen. Das ermöglicht es mir, zusätzlich zum Motor einen Berührungssensor, Teil Nummer 879, zu verwenden, wie er zum Beispiel im Barcode-Truck von Technik 8479 von 1997 enthalten war. Auf dem folgenden Bild seht ihr, wie ich den Sensor montiert habe. Er sollte sich so weit wie möglich oben befinden, dass er im Moment auslöst, wenn die Kabine am obersten Punkt angelangt und die Tür geöffnet ist. Auf die Optik habe ich bewusst keinen Wert gelegt. Es handelt sich nur um einen Prototypen, um die Machbarkeit zu zeigen. Die Steuerung ist denkbar einfach. Der Motor wird gestartet und transportiert die Kabine nach oben. Dort wird der Sensor aktiviert und sobald die Kabine am obersten Punkt, also kurz vor dem Herunterfallen angekommen ist, der Motor stoppt, damit die Fahrgäste einige Sekunden einen Ausblick genießen und ein bisschen Angst bekommen können. Dann wird der Motor noch ein kleines Stück weiter gedreht und stoppt erneut. Die Kabine fällt herunter und nach einer langen Pause beginnt das Ganze von vorne. Das funktioniert in der Praxis wunderbar, wie man im folgenden eingebetteten Video sehen kann. Der Vorteil dieser Lösung, ein Arduino-kompatibles Board und ein Motorshield sind bei Amazon zusammen schon ab ca. 20 € zu bekommen. Die Sensoren bekommt man für kleines Geld bei Bricklink. Wer also die Powered-Up-Functions-Komponenten bereits zu Hause hat, erhält so eine relativ günstige, aber maximal flexible Möglichkeit über eine echte Automatisierung. Denn selbstverständlich können dir die Dauer des Stopps bis an oben an der Tür, die Pause zwischen den Fahrten sowie eventuelle Zwischenstopps völlig frei konfigurieren. Auch eine 1:1 Nachbildung der Powered-Up-Funktionalität ist durch Einsatz des zweiten Modus natürlich möglich. Ihr braucht aber keine dauerhafte Verbindung zu einem Smart-Device oder Computer. Einmal angeschaltet, spult eure Steuerung so lange das festgelegte Programm ab, bis ihr sie wieder ausschaltet oder die Batterien leer sind. Zum Schluss noch ein kleiner Hinweis als Inspiration. Durch die Kompatibilität der Verlängerungskabel mit alten 9-Volt-Systemen lassen sich natürlich auch viele Light- und Soundkomponenten aus der Zeit über Motorshield ansteuern. Zwinker, zwinker. Fazit. Machen wir es kurz. Das Set ist toll, aber bei weitem nicht perfekt. Die Spielfunktionen machen großen Spaß. Das verfluchte Porträt ist hierbei besonders hervorzuheben. Endlich wurde ein Lightbrick einmal für eine wirklich coole Funktion eingesetzt. Auch der Freefall Tower funktioniert im Handbuch sehr gut und ist ein tolles Feature. Die vorgeschlagene Motorisierung mittels Powered-Up-Komponenten ist allerdings unzuverlässig und für den gebotenen Mehrwert extrem überteuert. Auch in Sachen Software besteht Optimierungsbedarf. Es lässt sich für die Motorisierung allerdings mit wenig Aufwand eine gute Alternative finden. Die Kette bereitet mir aktuell mehr Sorgen, denn nachdem der Antrieb zunächst problemlos funktioniert hatte, war sie nach 2 Tagen im Einsatz für dieses Review bereits so ausgeleiert, dass sie regelmäßig über das untere Zahnrad sprang und ich ein Kettenglied entfernen musste, um sie wieder genug mit Spannung zu versorgen. Was das für die Langzeithaltbarkeit bedeutet, wird sich noch zeigen. Der Aufbau ist oft zäh, wenn Wand um Wand nach dem immer gleichen Schema hochgezogen wird. Andere Sets, wie zum Beispiel die grandiose Barracuda Bay, bieten mehr Abwechslung und Bauvergnügen. Aufgelockert wird das Ganze jedoch um die unzähligen Anspielungen, die selige Kindheitserinnerungen wachrufen und so ein Lächeln ins Gesicht der erwachsenen Lego-Fans zaubern. Wie Lego es mit diesen Anspielungen und den Kommentaren in der Anleitung schafft, Baron von Baron als Superschurken zu inszenieren, ist äußerst amüsant. Allerdings ergibt die Platzierung vieler Easter Eggs aus der Minifigurenperspektive wenig Sinn, da der Besucher des Haunted Houses sie aufgrund der beengten Platzverhältnisse im Inneren nicht gut sehen können. Auch hätte ich mich gefreut, wenn sich die Lego-Designer bei der Farbauswahl für ihre Referenzen noch enger an die Vorlage gehalten hätten. Dass alle grafischen Elemente bedruckt wurden, wehrte das Set hingegen ungemein auf. Erfreulicherweise sind auch alle bedruckten Elemente beim Stein- und Teileservice einzeln erhältlich. Das ist vorbildlich. Preislich ist das Set ohnehin attraktiv und aufgrund der vielen brauchbaren Steine unter Umständen auch zum Ausschlachten interessant. Wenn man den genannten Mankos leben kann und den nötigen Platz hat, um das Haunted House aufzustellen, wird am Ende ein optisch sehr ansprechendes Set belohnt, in dem es viel zu entdecken gibt und das zu bespielen Freude bereitet. Und was will man schließlich mehr? Das war unser Review des LEGO 10273 Haunted House. Wie steht ihr zu diesem Set? Ist es für euch primär ein Fanservice, der die AFOL-Nostalgie bedient, oder ein gelungenes Fahrgeschäft für den Freizeitpark? Werdet ihr euch es kaufen, beziehungsweise besitzt ihr das Set womöglich schon und möchtet noch etwas zu diesem Review ergänzen? Wir freuen uns sehr über Rückmeldungen aller Art in den Stonewalls-Kommentaren dieses Beitrages.